Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Seit 2015 hat die Europäische Zentralbank mehr als 2,5 Billionen Euro in Staatsanleihen und andere Wertpapiere investiert. Das Ziel war, die Finanzmärkte mit Geld zu versorgen, die Inflation niedrig zu halten. Das war schon immer umstritten. Und heute hat das Bundesverfassungsgericht mehreren Klagen dagegen stattgegeben und sagt, das ist teilweise verfassungswidrig, denn die Europäische Zentralbank, die hat ihre Kompetenzen überschritten. Gudula Geuter.
Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle, bemühte sich heute noch einmal darzustellen, warum das Kräftemessen zwischen dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg und seinem Gericht schon so viele Jahre andauert. Über Europarecht entscheidet an sich der EuGH. Und das muss er auch, sonst kann dieses europäische Recht nicht einheitlich in Europa gelten. Nur ist das aus Sicht der Karlsruher Richter nur die eine Seite der Medaille. Denn
würden aber andererseits die Mitgliedstaaten als Herren der Verträge vollständig auf die Ultraviruskontrolle verzichten, so müssten sie selbst solche Entscheidungen und Handlungen von Unionsorganen akzeptieren, die offensichtlich auf eine Vertragsänderung oder klare Kompetenzausweitung hinausliefen.
Die Europäische Union sei eben kein Bundesstaat. Die europäischen Verträge setzten ihr Grenzen. Was das für die Gerichte bedeutet, beschreibt man am Deutschen Verfassungsgericht gern als Rechtsprechungsverbund oder so Voskuhle.
Die aus dieser Situation resultierende, in gewisser Weise unvermeidliche Spannungslage ist im Einklang mit der europäischen Integrationsidee, kooperativ auszugleichen und durch wechselseitige Rücksichtnahmen zu entschärfen.
Diese Rücksicht haben die Richter in Luxemburg aber offenbar nach Ansicht ihrer Karlsruher Kollegen im Fall der EZB-Anleihenkäufe nicht walten lassen. Im Fall des Programms PSPP, das umfangreiche Anleihekäufe auf dem Sekundärmarkt erlaubt, hatten sich die Verfassungsrichter schon früher offen für die Argumente der Kläger gezeigt. Die hatten geltend gemacht, die EZB betreibe nicht Währungs-, sondern Wirtschaftspolitik und gehe damit über ihren Auftrag hinaus. Das Bundesverfassungsgericht wollte die Frage den Kollegen in Luxemburg überlassen. Die hatten auf Drängen der deutschen Richter schon früher einmal entschieden, dass die EZB zwar unabhängig ist, aber nicht frei von rechtlicher Kontrolle. Im konkreten Fall aber befanden sie, das Programm ist in Ordnung. Und zwar, so kritisieren jetzt die Verfassungsrichter, ohne dabei auf die tatsächlichen Auswirkungen der Anleihekäufe zu schauen. Sparguthaben litten, zählte Andreas Voskuhle heute auf. Immobilien stiegen dagegen im Wert. So etwas müsse mit bedacht werden. Und so etwas bedenke der EuGH auch in anderen Fällen.
Die Auffassung des Gerichtshofs, die Beschlüsse des EZB-Rates über das PSPP seien noch von den Kompetenzen der EZB gedeckt, verkennt in offensichtlicher Weise Bedeutung und Tragweite des bei der Kompetenzverteilung zu beachtenden Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit.
Einen solchen Affront hatte das Verfassungsgericht bisher immer vermieden, denn nach ihren eigenen Kriterien können die deutschen Richter nur von Vorgaben der Luxemburger Kollegen abweichen, wenn sie willkürlich sind. Ein hartes Urteil. Harsch formulieren die Richter auch ihre Kritik am Anleihekaufprogramm der EZB. Dessen Schicksal ist damit aber noch nicht besiegelt, denn die Verfassungsrichter verlangen von der EZB nur, dass sie die Folgen ihrer währungspolitischen Entscheidungen auf die Wirtschaft abwägt und das dokumentiert. Und das kann sie auch jetzt noch tun. Nur wenn ihr das nicht gelingt, darf sich die Deutsche Bundesbank nicht mehr an dem Programm beteiligen.
Das Bundesverfassungsgericht sagt, die Europäische Zentralbank, die hat mit dem Kaufen von Staatsanleihen seine Kompetenzen überschritten. Und damit stellt sich das höchste deutsche Gericht auch gegen den Europäischen Gerichtshof, den höchsten europäischen Gerichtshof. Wir wollen wissen, welches Signal sendet das Gericht damit an Europa? Und dafür haben wir Matthias Goldmann am Telefon. Er ist Juniorprofessor für internationales öffentliches Recht und auch für Finanzrecht an der Goethe-Universität in Frankfurt. Hallo, Herr Goldmann.
Hallo, guten Abend, Herr Ramelow.
Wie bewerten Sie dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts heute?
Das Signal, das nach Europa ausgeht, ist eigentlich relativ fatal, könnte man sagen. Das ergeht ja in einem Kontext, in dem gewisse Regierungen in Polen und Ungarn sich überlegen, inwiefern für sie das Primat des Europarechts eigentlich noch gelten soll oder inwiefern ihre Gerichte nicht und ihre Regierungen nicht abweichen dürfen von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs, zum Beispiel zu Fragen der Rechtsstaatlichkeit oder auch der Migration. Und wenn nun das Bundesverfassungsgericht, wenngleich auf eine natürlich sehr differenzierte Weise, sagt, dass man unter Umständen nicht gebunden sei, weil der Europäische Gerichtshof die Methodik vollkommen verfehlt, dann dürften die sich da gewaltig bestärkt fühlen in ihrer Ansicht.
Die haben jetzt zum Vergleich unter anderem Polen herangezogen. Da gibt es ja mehrere, ich nenne es mal vorsichtig, Differenzen zwischen der Europäischen Kommission und der polnischen Regierung. Aber kann man das tatsächlich vergleichen? Hier geht es ja um Geldpolitik und auch um eine Geldpolitik, die ja von vielen Stimmen auch innerhalb der Europäischen Union immer wieder kritisiert worden ist.
Ja, es geht natürlich um etwas anderes, das ist schon richtig. Letzten Endes stellt sich aber doch die Frage, wie ist die Kompetenzabgrenzung, wer hat das letzte Wort? Ist das Luxemburg, der EuGH, oder ist das Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht? Und hier muss man doch sagen, setzt das Bundesverfassungsgericht eigentlich in der Sache, wenn auch nicht in Worten, seine Wertung des Europarechts an die Stelle der Wertung des Europäischen Gerichtshofs. Zum Beispiel geht das Bundesverfassungsgericht davon aus, dass man eine relativ exakte Unterscheidung zwischen der zulässigen Geldpolitik und der unzulässigen Wirtschaftspolitik treffen kann. Luxemburg sagt genau das Gegenteil. Luxemburg sagt, an den Wirkungen, an den Auswirkungen der Politik können wir das kaum bestimmen. Und das ist nun einmal eine, ich würde mal sagen, schon eine sehr ins Einzelne gehende Wertung, die dann hier aber das Verdikt nach sich zieht. Luxemburg habe es komplett verfehlt, habe also ein methodisch nicht mehr tragbares Urteil gefehlt. Und das ist eigentlich schon recht harter Tobak.
Wie können Sie sich das erklären, diesen, ich nenne es jetzt einfach mal, Streit zwischen den Gerichten auf einer rein rechtlichen Ebene?
Gut, auf der einen Seite geht es natürlich um das Grundsätzliche. Inwiefern kann man nationale Vorbehalte noch anbringen im Rahmen der Europäischen Union. Und dass das möglich ist, das zeigt ja nun die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und auch des Bundesverfassungsgerichts. Es ist ja nicht so, dass die Europäische Zentralbank durch diesen Gegenwind oder durch diese Bedenken, die aus Karlsruhe schon seit langem kommen, nicht schon längst reagiert hätte und die Programme, gerade auch das hier in Frage stehende Ankaufsprogramm, so designt, so begründet, dass das möglichst rechtskonform ist und auch so in vielen anderen Fällen so verfährt. Nun hat also das schon durchaus seine Auswirkungen gehabt. Von daher müsste man die Gründe vielleicht auch ein bisschen in unterschiedlichen monetären Ansichten sehen oder in unterschiedlichen geldpolitischen Ansätzen sehen. Hm. Ich denke, so eine starke Trennung zwischen Wirtschafts- und Währungspolitik, wie sie vom Bundesverfassungsgericht antizipiert oder erwartet wird, die wird von Ökonomen, von vielen Ökonomen in Frage gestellt. Also man hat ja eigentlich eine Differenz im wirtschaftspolitischen Bereich, gar nicht so sehr im rechtlichen Bereich, die letzten Endes sich hier auswirkt. Und da kann man sich schon fragen, inwiefern ist das denn eigentlich die Kompetenz des Gerichts hier über Fragen der Ökonomie zu judizieren.
Die Vorwürfe sind ja schon relativ scharf gewesen. Also im Endeffekt hat das Gericht ja gesagt, liebe europäischen Kollegen, ihr habt nicht richtig gearbeitet.
Mhm. Ja, das haben Sie gesagt, ihr habt vor allem nicht richtig begründet und auch auf eine überraschende Weise. Ich denke, wenn das Gericht in Luxemburg oder auch die EZB mit dieser Kritik hätte rechnen können, wäre das alles okay gewesen. Das konnten sie aber nicht, denn die Kritik geht genau dahin, ihr habt soziale, wirtschaftliche Auswirkungen eurer Geldpolitik nicht genügend berücksichtigt. Allerdings ist es eigentlich bisher immer so gewesen, dass man die EZB dafür kritisiert hat, dass sie gerade Wirtschaftspolitik betreibt. Also hier könnte man sozusagen sagen, ihr habt nicht genügend Wirtschaftspolitik betrieben oder nicht bedacht, deshalb habt ihr euch geldpolitisch zu weit aus dem Fenster gelehnt. Und die EZB hat bisher eigentlich immer gedacht, naja, wir beschränken uns auch in unseren Begründungen ganz auf das Geldpolitische, weil sonst sofort der Vorwurf kommt, ihr macht hier Wirtschaftspolitik, ihr macht jetzt Sozialpolitik und so weiter. Also es war nicht zu erwarten und das ist ein Vorwurf, den man schon an Karlsruhe machen könnte.
Herr Goldmann, kann man vielleicht aber auch andersrum sagen, dieses Urteil ist auch eine Aufwertung zum Beispiel des Deutschen Bundestags gegenüber der Europäischen Zentralbank?
Ich weiß gar nicht, wie glücklich der Bundestag darüber ist. Also, dass der Bundestag in der Fiskalpolitik eine Rolle spielen sollte, das würden wahrscheinlich viele akzeptieren und auch der Bundestag an vorderster Front. Aber die Geldpolitik ist ja in unserer Verfassung und auch in der Europäischen Verfassung gerade dem Bundestag und der Bundesregierung enthoben. Das ist der Sinn von Unabhängigkeit. Insofern wird diese Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank hier eigentlich in Frage gestellt. Denn wenn man das richtig liest, dann ist es jetzt Aufgabe der Bundesregierung und des Bundestages immer zu überprüfen, ob die EZB sich auch ja an die Grenzen ihres Mandats hält und sofort zu intervenieren, auf welche Weise auch immer das möglich sein soll, aber im allerschlimmsten Fall eben auch wahrscheinlich durch ein Austritt aus der Europäischen Union, sobald man den Eindruck bekommt, dass die EZB sich nicht mehr an ihre verfassungsmäßigen oder ihre vertraglich vorgegebenen Beschränkungen hält.
Wenn wir aber jetzt mal nicht diesen hohen Schritt nehmen, Austritt aus der Europäischen Union, dann ist das doch schon eine demokratische Stärkung.
Ich glaube, es hätte viele andere Wege gegeben, um hier eine demokratische Stärkung zu erreichen, viele Zwischenwege. Man hätte zum Beispiel die Sache nochmal nach Luxemburg zurückschicken können mit den entsprechenden Bedenken. Das hat das italienische Verfassungsgericht in einem anderen Fall vorexerziert mit sehr, sehr gutem Ergebnis. Also bevor dann Luxemburg wirklich sich ein solches Urteil einholt, überlegt man sich das dort doch auch noch mal ganz gut. Und man möchte ja sich auch nicht verscherzen mit den nationalen Richtern dort. Das wäre im Prinzip eine Stärkung des Rechtsverbundes. Man hätte darüber hinaus dann auch noch vielleicht sagen können, nun ja, wir sind anderer Ansicht, wir bleiben bei unserer Ansicht, aber wir denken nicht, dass der Europäische Gerichtshof hier fundamental seine Pflichten verletzt hat. Man hätte auch sagen können, nun ja, wir haben den Eindruck, es lässt sich hier eine Begründung noch konzipieren, die es nicht erfordert, dass wir gleich zum Äußersten greifen müssen und dem Europäischen Gerichtshof und der EZB eine Überschreitung ihres Mandats vorwerfen können. Mhm. Also Sie halten es hier nach wie vor für möglich, dass man dieses Programm sozusagen legalisieren kann, indem man das ordentlich begründet, aber man hätte es auch einfach umdrehen können. Man hätte sagen können, wir gehen davon aus, es ist legal, es sei denn, es kommt jetzt nicht die ausreichende Begründung.
Matthias Goldmann hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur von der Goethe-Universität in Frankfurt. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen.